Der Franke und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit. Wie wird die Beratung zur Arbeitskraftabsicherung erfolgreicher? Trotz 46 Millionen Erwerbstätiger in Deutschland und unbestritten hoher Relevanz bleibt das Neugeschäft der Arbeitskraftabsicherung auf einem stagnierenden Niveau. Warum ist das so und was können Vermittlerinnen und Vermittler konkret tun, um mehr Menschen wirksam abzusichern? Hierzu spreche ich mit Stefanie van Holt, Vorständin Vertrieb, Marketing und Personal beim Volkselbund, über Stolpersteine und Chancen in der BU-Beratung, sinnvolle Alternativen wie Grundfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen und warum es nicht bei dem Satz, wenn Kunden keine BU wollen, dann machen wir eben gar nichts, bleiben darf. Es geht um echte Beratung, gesetzliche Lücken, Sozialversicherungsleistungsverrechnungen, Haftungsfragen und wie man mit einem Bottom-up-Ansatz in der Beratung mehr Kunden überzeugt. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Entwicklungen in der Risikoprüfung, digitale Tools wie Versdiagnose und den sinnvollen Einsatz von KI. Und wir gehen der Frage nach, welche Planung hat eigentlich der Volkselbund, wo die Produktentwicklung in Zukunft noch hingehen kann? Etwa durch Kombinationen biometrischer Risiken. Das Gespräch empfehle ich allen, die mehr Kunden sinnvoll absichern und damit auch selbst mehr Erfolg bei der Beratung haben wollen. Steigen wir ein. Hallo Frau van Holt.
Hallo Herr Franke, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir wollen heute über das Thema Arbeitskraftabsicherung sprechen und speziell mal über die Frage, wie können Vermittler eigentlich erfolgreicher noch werden? Manche machen das ja schon sehr erfolgreich, aber wie kann man das noch steigern im Bereich der Arbeitskraftabsicherung und vielleicht auch gerne noch einen Seitenblick darauf, was plant eigentlich der Volksverbund in diesem Produktbereich?
Ja, gerne.
Aufhänger ist so ein bisschen, wir erwarten ja bald wieder die Zahlen des GDV über die Frage, wie viel Neugeschäft wurde gemacht, wie sind Bestandsveränderungen gelaufen. Wenn man sich das bisher anschaut, dann können wir feststellen, dass wir in den letzten etwas über 10 Jahren eigentlich so eine Art Seitwärtsbewegung haben. Das heißt, wir hatten früher mal Steigerungen drin, da wurde aber auch weniger Geschäft gemacht. Und jetzt bewegt sich das immer so bei zwischen 400.000 und 500.000 Neugeschäftsverträgen pro Jahr. Und das steht so ein Stückchen gegenüber, jetzt kann man schauen, Erwerbstätige, da gibt es 46 Millionen aktuell. Das sieht eigentlich ganz gut aus auf dem Arbeitsmarkt. Und besser, als man vielleicht von der Stimmung her glaubt. Und wenn man speziell mal den Fokus auf das Alter der Beschäftigten nimmt, wo eine Arbeitskraftabsicherung spannend ist, da weist die Statistik aus bis Alter 34 zum Beispiel. Und das sind immer so Bänder, die da angegeben werden. Und da sind 12,5 Millionen Erwerbstätige bis Alter 34, also in diese Zielgruppe. Und wenn wir uns da das Verhältnis setzen, Neugeschäft zu Verhältnis dieser Zielgruppe, dann kommen wir eigentlich auf relativ kleine einstellige Prozentsätze. So, die Frage ist, woran liegt das eigentlich?
Ja, gute Frage. Warum machen wir nicht mehr? Da müssen wir vielleicht auch nochmal mit den Vermittlern sprechen. Ja, also ich glaube, an sich ist ja, glaube ich, wirklich von allen Bereichen die BU-Absicherung, die Arbeitskraftabsicherung als wirklich eines der wichtigsten Themen in der Absicherung angesehen, ja. Und ich glaube auch, dass unsere Vermittlerschaft das wirklich immer als ein wichtiges Prio-Thema ansieht und dass ich glaube, fast in jedem Gespräch sicherlich auch stattfindet. Da ist vielleicht eher die Frage, sind es die Rahmenbedingungen, die man als Makler bei seinen Kunden vorfindet, ja, Einkommensgrößen, Gesundheitszustand, die immer wieder dazu führen, dass dann vielleicht doch nicht am Ende die erforderliche Absicherung stattfindet, sei es in Höhe, sei es überhaupt ein Vertrag. Und vielleicht auch, ich habe es gerade selber gesagt, ich habe sofort mit der BU eingeleitet, anstatt mit der Begrifflichkeit Arbeitskraftabsicherung. vielleicht wird das Paket einfach auch manchmal ein bisschen zu eng gesehen, wenn ich mit der BU vielleicht nicht landen kann, weil es Begrenzungen im Einkommen oder ähnliches gibt, dass ich dann womöglich gar nichts mit dem Kunden mache, ja.
Ist vielleicht auch der Punkt einer, dass die Menschen denken, der Staat macht doch eine prima Vorsorge, das reicht doch eigentlich. Ich meine, viele denken das ja auch in der Altersvorsorge und glauben da den Politikeraussagen nur zu gerne. Aber wir haben ja sehr ausgeprägte Sozialleistungen. Warum soll man sich nicht einfach darauf verlassen, irgendwie, ob ich jetzt berufs- oder sogar vollständig erwerbsgemindert bin? Es gibt ja immer irgendwelche Leistungen vom staatlichen System. Warum reicht das nicht aus?
Ja, es gibt immer mal wieder eine Leistung, würde ich eher mal so formulieren. Aber da ist der Hinweis auf, ja, immer mal wieder eine Leistung, aber sicherlich nicht eine ausreichende Leistung. Ob Sie jetzt die Altersvorsorge ansprechen oder auch das Thema Arbeitskraftabsicherung. Natürlich haben wir Sozialsysteme. Aber wenn man da in die Zahlen reinguckt, wann wird noch geleistet und in welcher Größenordnung? Wir kennen medial immer den Begriff Rentenlücke, aber die Lücke haben wir ganz genauso ja auch im Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Wenn ich berufsunfähig werde, dann habe ich gar keine Absicherung. Wir reden hier staatlich nur über eine Absicherung der Erwerbsunfähigkeit. Das heißt, ich kann wirklich gar nichts mehr machen. Und dann sind natürlich die Größenordnungen, die ich dort abgesichert habe, sicherlich nicht in der Höhe, wie vielleicht mein Lebensstandard eigentlich war. Ja, das heißt, es ist schon sehr wichtig, sich dazu beraten zu lassen. Ich glaube, da ist auch jeder Einzelne teilweise überfordert, selber sich ein Bild zu machen. Was bekomme ich eigentlich? In welchen Fällen? In welchen Größenordnungen? Gerade da ist es entscheidend, dass man einen guten Berater an seiner Seite hat, der einem wirklich mal das Feld aufzeigt, die Lücke aufzeigt, in welchen Fällen bekomme ich eigentlich was und was muss ich dann im Vergleich zu meinem Lebensstandard eigentlich noch absichern. Ja, das ist wirklich die Sache eines guten Beraters.
Ja, man rechnet ja gerne damit, dass man sagt, es gibt, sagt man, für Berufsunfähigkeit ja nichts mehr seit 2001 vom Staat. So ganz stimmt das natürlich nicht, sondern es gibt ja im Zweifel dann, wenn man noch nicht vollständig erwerbsgemindert ist, ja auch das Bürgergeld beispielsweise oder Hilfen, wenn es darum geht, Wohngeld beispielsweise. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man die Höhe mal sieht. Wenn man vollständig erwerbsgemindert ist, dann gibt es immerhin noch eine Grundsicherung, falls das nicht reichen sollte. Aber es gibt ja einen Punkt, den vielleicht die meisten Menschen, die erwerbstätig sind, unterschätzen, sofern sie sich da überhaupt Gedanken gemacht haben. Denn Sozialleistung bedeutet ja, dass man zunächst auch bestehende Vermögen oder Einkommen in der Familie, in der Partnerschaft auch anrechnet. Und das kann auch extreme Folgen hier haben, dass man eben beispielsweise sagen muss, ich habe da vielleicht ein Haus, in dem man wohnt, das ist ein bisschen zu groß nach den Vorstellungen.
Genau, ja.
Und dann muss man das plötzlich verwerten oder eben sagen, ne, die Wohnfläche verkleinern, teilvermieten. Also Sozialleistungen gibt's wie fast alles vom Staat nicht geschenkt. Mhm. Also insofern die reinen nominalen Beträge erzählen halt nur die halbe Wahrheit, nämlich dass man das, was man sich bisher auch angespart hat, was man vielleicht zur Seite gelegt hat, dann auch verwerten muss. Und
ja, deshalb habe ich von Lebensstandard gesprochen, ne? Also ich glaube, das ist ja immer das, was ich dann auch mit meinem Berater mal erörter. Wie sieht denn jetzt mein Leben aus und wie möchte ich das vielleicht auch im Fall der Fälle weiterleben? Weil, wie Sie so recht sagen, wenn ich eigentlich in einem netten Häuschen wohne, ist das vielleicht nicht meine Vorstellung, im Fall der Fälle, das erstmal verwerten zu müssen und am Ende von einer Größenordnung von Bürgergeld und Wohngeld leben zu müssen. Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, früh und wenn es mir gut geht, wirklich mal Gedanken darüber zu machen, was ist wirklich die Absicherung, die ich brauche, die erforderlich ist. Und da ist man bei der BU-Absicherung sehr schnell dabei, auch welche Rentenhöhen sind denn die dann für mich erforderlich sind. Und das sind sicherlich dann nicht die doch häufig auch anzutreffenden kleineren Rentenhöhen, die mir dann in dem Fall im Zweifel sogar noch angerechnet werden und überhaupt nicht helfen, meinen Lebensstandard zu decken. Ja, also da wirklich vollumfänglich einzusteigen mit dem Kunden, wirklich mal die Lebenssituation aufzugreifen, glaube ich, ist ganz entscheidend. Und damit auch dem Kunden, der vielleicht zögerlich ist, so eine Absicherung abzuschließen, wirklich auch mal die Konsequenzen aufzuzeigen, was das denn dann auch heißt, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Wo greift der Staat ein? Wo sagt er, Mensch, da musst du mal das Haus jetzt erstmal verkaufen? Das macht vielleicht dem einen oder anderen Kunden doch nochmal präsenter, wie wichtig eine solche Absicherung für sich und die ganze Familie auch ist.
Ja, ich finde das gut, dass Sie jetzt den Spielverderber gebracht haben, wollte ich das nicht so machen, zu sagen, Sozialleistung und Anrechnung, also dieser Traum, dieser schöne Traum, dass man sagt, der Staat hilft ja aus, man hat ja auch Steuern gezahlt und so weiter, und warum soll man nicht Sozialleistung in Anspruch nehmen? Die Hürde ist ja für viele Menschen heute gar nicht mehr so groß, wie das vielleicht mal vor 20 Jahren war. Aber eben tatsächlich, es gibt auch so etwas wie Anrechnung, Sie haben es schon angesprochen. Und natürlich gibt es auch bei einem Haus so eine Schonzeit, man sagt so 12 Monate, und es gibt Schonvermögen, aber das ist verdammt klein, wahrscheinlich nicht das, was die meisten sich vorstellen. Aber eine Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit bedeuten ja in der Regel ein längerfristiges Außerstandesein. Das heißt, diese Schonfrist von 12 Monaten, die ist ja relativ irrelevant, wenn man sich mal die Leistungsdauern für Berufsunfähigkeitsversicherung anschaut.
Also. Ja, genau. Also das ist definitiv so, ja. Und ja, von daher ist aus meiner Sicht sehr wichtig, auch über die Größenordnung hier nachzudenken, die ich brauche, um auch nach der Schonfrist meinen Lebensstandard hier halten zu können.
Ja, ja, und im Grunde könnte man ja fast sagen, Vermittler sind eigentlich dazu zum Erfolg verdammt, insofern, als dass sie eigentlich auskömmlich hohe Renten vermitteln sollten auch. Denn wir haben ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, jetzt im Neugeschäft, die beim GDV ausgewiesen werden, dann ist die Durchschnittsrente im Bereich von selbstständigen Invaliditätsversicherung, heißt es da ja. Da werden ja auch Grundfähigkeitsversicherungen geführt, leider in einer Größe, also BU und Grundfähigkeit zusammen. Und dann ist die Rentenhöhe bei 1422 Euro monatlich. Und das klingt erstmal ja ganz nett, aber die Frage ist, was bleibt davon eigentlich netto übrig? Könnte man, wenn man ansonsten nichts kriegt, könnte man eigentlich davon leben? Die meisten wahrscheinlich ja nicht in der Höhe. Also was gibt's dann dazu, könnte man jetzt fragen. Und wo wird was verrechnet? Das klingt ja erstmal so ein bisschen kompliziert. Und möglicherweise ist das ja auch ein Punkt, wo man diese Kompliziertheit vielleicht versucht, aus den Beratungsgesprächen rauszuhalten.
Ja, klar, das ist kompliziert. Aber ich persönlich glaube, dass man den Kunden natürlich nur darüber gewinnt, auch mal aufzuzeigen, wo was verrechnet wird, um dann wirklich eine angemessene Rentenhöhe abzusichern. Denn wir haben vorhin Sozialleistungen angesprochen. Das Problem ist ja tatsächlich, dass hier BU-Renten auch verrechnet werden und im Zweifel unterm Strich von der BU-Rente kaum was übrig bleibt, beziehungsweise ich die Sozialleistung gar nicht bekomme, weil ich die BU-Rente in der ähnlichen Größenordnung erhalte. Ja, und selbst wenn ich auf das Bürgergeld oder Ähnliches nicht angewiesen bin, dann haben Sie es gerade schon gesagt, kann ich wirklich von 1400 Euro leben, wenn ich auch noch vielleicht Krankenversicherungsbeiträge bezahlen muss. Also Steuern, ja, all diese Themen fallen ja auch noch an. Und ich glaube, wenn jeder mal auf sich selbst schaut, dann wird es wirklich mit den Durchschnittsrentenhöhen doch knapp, ja. Ich kann verstehen, dass es sicherlich teilweise auch das einfach der finanzielle Rahmen ist, den ich beim Kunden vorfinde, was mir diese Grenzen setzt. Aber wir sind dann ein Freund davon, vielleicht auch nochmal in Alternativen zu denken, ja. Wir bieten auch andere Produkte im Rahmen der Arbeitskraftabsicherung an. Und ich glaube, es macht schon Sinn, sich mit dem Kunden wirklich mal auseinanderzusetzen. Ist es dann wirklich die BU mit der geringeren Höhe oder vielleicht doch eine Alternative? Ich kann aber dann eine höhere Absicherung darstellen.
Genau, da kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu, auch zu einem konstruktiven Vorschlag, wie man eigentlich vielleicht mit den Dilemma des Budgets vielleicht auch mal anders noch umgehen kann. Aber zunächst einmal ist es ja die gute Botschaft, es ist eine durchschnittliche Rente von 1422 Euro. Das heißt, wir können ja davon ausgehen, wir wissen nämlich auch tatsächlich, dass nach wie vor auch Renten in Höhe von, sag ich mal, pauschal 500 Euro abgesichert werden. Wir
klar.
Kennen die Zahlen aus der Leistungspraxisstudie, die wir machen. Da kriegen wir Zahlen von vielen Versicherern und da sehen wir eben halt Häufungen bei pauschal 500 Euro, Häufungen bei 750, bei 1000 Euro und so geht das weiter. Also so diese glatten Beträge, wo man sagt, wie viel Geld hast du denn, was kannst du dir leisten, dann machen wir mal 500 Euro. Und bei solchen Größenordnungen, die also unter 1000 liegen, die damit dann auch unterhalb des Niveaus liegen, was an Sozialleistungen fällig würde, da sind wir wahrscheinlich ja völlig außerhalb der Sinnhaftigkeit.
Ja, also wenn ich nur einen Vertrag habe und das nicht nur vielleicht ein Einstiegsvertrag war und ich habe nochmal irgendwann aufgestockt, das kann ja vielleicht auch durchaus eine Strategie sein, erstmal mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, mal zu starten, vielleicht auch mit einer gewissen Butz zu starten in gewissen Größenordnungen, um das Thema überhaupt erstmal beim Kunden auch anzubringen und dann über die Zeit mit vielleicht sich entwickelnden Einkommen auch nochmal auszubauen. Also wenn es der einzige Vertrag ist, macht es wenig Sinn. Ja, das ist so, wenn ich hier eine Verrechnung hinterher mit Sozialleistungen habe, dann sollte ich lieber über andere Dinge nachdenken. Zum Beispiel die Erwerbsminderungsrente. Ja, also wir haben noch eine EU, die wird kaum genutzt. Das sage ich ganz offen. Wir haben sie trotzdem im Regal, weil wir sie noch nicht aufgegeben haben. Weil wenn ich dann erwerbsunfähig werde, dann ist die Erwerbsunfähigkeitsrente zu den Sozialleistungen nochmal on top, während das bei der BU halt nicht der Fall ist, ja.
Ja, also die ist nochmal abschließend drastisch gesagt. Sozialleistungen gehen locker in den vierstelligen Bereich, wenn man jetzt nicht nur den Bereich der dieser Grundsicherung oder des Bürgergeldes sieht, sondern eben auch beispielsweise eben Leistungen für Miete, Heizung und so weiter. Da kommt man so leicht in eine Größenordnung, die vierstellig ist oder vielleicht knapp drüber. Eine Rente, BU-Rente in gleicher Höhe, wenn man denn quasi nur berufsunfähig ist und nicht gleich auch erwerbsunfähig, wird komplett gegengerechnet. Das heißt, wir vermuten mal beide wahrscheinlich gleichermaßen, dass die Versicherungskunden oder die Kunden der Vermittler an der Stelle jetzt nicht so viel Freude daran haben, zu sagen, wir entlasten das Sozialsystem, sondern wollen eine echte Leistung. Also die Frage ist, sollte eine Leistung add-on sein? Die Frage ist, wie geht man vor? Und da gibt es ja wirklich, Sie machen sich viel Gedanken dazu. Wir machen seit vielen Jahren zum Thema Arbeitskraftabsicherung ja auch Kongresse und Touren und haben viel Basisarbeit gemacht, mit Vermittlern gesprochen. Und wir können immer wieder feststellen, es gibt so eine Formel, die findet man ganz oft. Man macht eine BU und die bietet man an. Wenn die in sinnvoller Höhe zu teuer ist, dann geht man dazu über zu sagen, ja, dann macht man eben nichts, weil alles andere qualitativ nicht so gut ist. Dazu haben wir schon viel philosophiert in den letzten Jahren, aber es gab jetzt einen spannenden Artikel, auf den Sie ja hingewiesen hatten, von dem Rechtsanwalt, ich glaube, Baumann, zum Thema... Wie sieht es eigentlich für den Vermittler aus, wenn Kunden nicht auf BU anspringen, sagen, es ist mir zu teuer, dann die Beratung abbricht?
Genau, ja, also wir fanden den Artikel ganz spannend. Also Herr Dr. Baumann hatte jetzt im Mai einen Artikel veröffentlicht und wir haben Herrn Baumann jetzt auch mal zu einem Expertentalk bei uns eingeladen, also sowas Ähnliches, wie wir heute hier machen, weil wir das wirklich höchst spannend fanden und das sehr das beschreibt, wofür wir eigentlich auch mit unserer breiten Produktpalette in Arbeitskraftabsicherung stehen, dass man nicht abbrechen sollte oder sagen wir sogar darf, wenn die BU für den Kunden aus irgendwelchen Gründen nichts ist. Ja, wir haben in der Arbeitskraftabsicherung einfach auch mittlerweile Grundfähigkeitsprodukte, wir haben die Erwerbsunfähigkeitsprodukte. Und gerade der Makler, der da im Lager der Kunden steht und ja umfassend beraten soll und muss, hat einfach da auch die Aufgabe, dem Kunden diese Alternativen aufzuzeigen. Ja, dass nicht bei der BU Ende ist und auch nicht, wenn ich sage, na ja, die Größenordnung reicht jetzt nicht, um vielleicht Sozialleistungsverrechnungen wegzubekommen. Ja, dann machen wir lieber gar nichts, dann verlass dich lieber auf die Sozialleistung. Herr Baumann beschreibt sehr schön in seinem Artikel, dass es hier schon Aufgabe des Maklers ist, dem Kunden auch die Alternativen aufzuzeigen. Ja, eine Erwerbsunfähigkeitsrente, die beispielsweise nicht angerechnet wird. Herr Baumann spricht stark von der Grundfähigkeitsversicherung. Aber das, was er da ausführt, ist schon sehr allgemein zu sehen, dass man einfach wirklich das Spektrum aufzeigen muss und auch, nehmen wir mal an, das Thema Gesundheitszustand. Wir haben jetzt viel über Einkommen geredet, aber auch das Thema Gesundheitszustand ist ja teilweise eine Hürde für die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und auch da ist natürlich die Betrachtung bei einer Grundfähigkeitsversicherung, wo es um andere Leistungsauslöser geht, nochmal eine andere. Und da ist der Makler in der Pflicht, auch nochmal abzuklopfen, wäre denn das zum Beispiel möglich? Ja, und das beschreibt Herr Baumann sehr schön und sieht da tatsächlich auch beim Makler die Aufgabe und auch die Haftung. Denn wenn dem Kunden dann doch mal was passiert und so eine Grundfähigkeit beispielsweise hätte dann geleistet und wäre eine Alternative gewesen, dann ist natürlich der Makler am Ende in einer ganz unglücklichen Situation, weil letztendlich wird sich der Kunde an ihn wenden, wenn es dann mal soweit ist, ja.
Genau. Und das tatsächlich, auch wenn das jetzt im Einzelnen vielleicht nicht gefällt, zu Recht, denn objektiv gesehen sind natürlich, also zunächst mal muss man sagen, Sie haben es schon erwähnt, der Volksverbund hat neben der BU auch eine Grundfähigkeitsversicherung und nach wie vor eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung im Angebot.
So ist das. Die Zahlen verrate ich Ihnen aber nicht.
Nein, die kenne ich schon. Also dem Grunde nach, also das ist trotzdem etwas, wir haben Sie sogar schon mal dafür ausgezeichnet, irgendwann vor ein paar Jahren, dass Sie das noch weiter durchführen, weil der objektive Bedarf entspricht dem einen Versicherer, der in dem Bereich Arbeitskraft tatsächlich unterwegs ist, muss aus unserer Überzeugung heraus diese drei Produktlinien mindestens im Angebot haben. Und das kann man auch sehr leicht erkennen, wenn man vielleicht mal über Beratung spricht, denn wir haben diese BU-Beratung ist für viele ja nach wie vor noch so, wie sie ursprünglich mal war. Man sagt, du kannst berufsunfähig werden, lieber Kunde, deshalb brauchst du eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Tatsächlich ist es aber so, dass man ja krankheitsbedingt die Arbeitskraft verliert und die absichern kann. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten und Berufsunfähigkeit ist eine davon. Und man sieht es an der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente, da sind sehr viele Renten, die gezahlt werden und neu anerkannt werden. Also der Fall, erwerbsunfähig zu sein, ist nicht nur Kopf unterm Arm. Das heißt, ich kann nicht mehr mindestens 3 Stunden täglich irgendeine Tätigkeit ausüben. Und das erreicht man doch schon bei Erkrankungen, auch wie beispielsweise Psyche oder wie auch bei Krebserkrankungen, ist das sehr schnell der Fall. Also insofern, das Produkt hat ein schlechtes Image, faktisch gesehen, aber vom Bedarf her deckt es einen erheblichen Teil des Bedarfs. Und wenn man da mal vielleicht kurz so in so einen Beratungsansatz reingeht, wir haben bei der Altersvorsorge typischerweise den Beratungsansatz, dass man eben schaut, welche gesetzlichen Ansprüche sind da. Und dann sagt man, da müssen wir aufstocken. Wenn man in die Krankenversicherung geht und ein Krankentaggeld, was macht man da? Man rechnet aus, wie viel gibt's von der gesetzlichen Krankenkasse, aha, reicht nicht, stocken wir auf. Also das sind oder die Krankenzusatzversicherung, da sagt man genau das Gleiche, Zahnversorgung, reicht nicht aus, stocken wir auf. Wenn man das überträgt hier, dann kann man natürlich den gleichen Ansatz wählen, was leistet die gesetzliche Erwerbsminderungsrente? Da wird man feststellen, das liegt so um die 1.000 Euro grob. Und da wird man auch feststellen, reicht nicht aus, was kostet ein Aufstocken? Und da sind wir bei der privaten EU, wo ich auf dem Niveau aufstocken kann. Von da aus gesehen, wenn wir mal nicht top-down gehen, also erst BU ins Gespräch bringen, wenn das zu teuer wird oder der Gesundheitszustand nicht passt, dann versucht man jetzt irgendwie das noch zu retten oder eben zu sagen, na dann bricht man ab, sondern mal bottom-up geht und sagt, wir klären erstmal gesetzliche Ansprüche, bieten eine Aufstockung an, natürlich nicht nur, sondern parallel zu sagen. So, und dann gibt es noch 2 weitere Möglichkeiten, um das maßgeschneidert zu machen und wenn Kunden qualitätsorientiert sind, werden sie zur BU greifen und das Budget haben. Und den Gesundheitszustand. Und wenn Sie eben sagen, naja, das ist mir ein bisschen teuer, dann mache ich doch wenigstens mal die Erwerbsunfähigkeit oder Grundfähigkeitsversicherung und habe eine Grundversorgung.
Ja, also finde ich einen sehr spannenden Ansatz, einfach, sage ich mal, die Pyramide mal von unten aufzubauen, ne? Und wirklich nach und nach abzuklopfen, was sattel ich eigentlich drauf und was geht auch. Ja, also wenn ich sehe, die Erwerbsunfähigkeitsrente, da ist noch Spiel im Einkommen zum Beispiel vom Kunden, dann eigentlich aufzustocken auf das nächste Produkt. Ja, aber ich glaube auch, die so rum ranzugehen, würde dieses Haftungsproblem, was Herr Baumann in seinem Artikel beschreibt, sicherlich viel mehr den Wind aus den Segeln nehmen. Weil letztendlich, wenn ich den Kunden natürlich ganz ohne gehen lasse und die anderen Dinge wären möglich gewesen, habe ich ein Thema. Wenn ich mich so rum näher, wie Sie das schildern, das finde ich wirklich spannend, decke ich wirklich von unten nach oben ab und kann, sag ich mal, aus der, ich nenne das jetzt mal Basisabsicherung, hinterher zu einer Luxusabsicherung aufbauen, ja, immer so, wie der Rahmen es gibt und wie es auch der Gesundheitszustand hergibt. Aber auch da hat man ja mittlerweile Möglichkeiten, sollte es nicht zu komplex sein, die Gesundheitsakte, mit dem Kunden vor Ort in der Beratung ja in Tools schon mal zu gucken, wie ist das denn bei dir? Welche Themen hast du denn und was für Produkte habe ich dann hier vielleicht von den Anbietern noch im Angebot? Ja, also wirklich mit dem Kunden da mal ja, von der Basis bis zum Luxuspaket, so will ich es mal nennen, durchzugehen und zu checken, was ist möglich, halte ich für sehr sinnvoll für den Makler, aber auch im Kundenerlebnis, glaube ich. Vielleicht ist dann wirklich die Abschlussquote nochmal etwas höher, wenn ich so den Kunden mitnehme.
Ja, also ich bin davon sehr überzeugt. Zum einen habe ich selbst 9 Jahre lang davon gelebt, das zu vermitteln. Schon ein bisschen her, weil ich ja schon etwas länger Rater bin, in diesem Jahr schon 30 Jahre. Aber trotzdem machen wir das nach wie vor auch mal, solche Gespräche noch zu führen. Und man kann schon feststellen, dass da Kunden sehr aufgeschlossen sind, weil diese Logik, wie ich gerade gesagt habe, man schaut mal an, was gibt's denn, und ich kann das erstmal aufstocken. Wenn ich dann noch qualitativ verbessern kann, das wäre ja wie der Switch von der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung, wenn ich dann noch aufstocken kann, das ist doch prima und das werden auch viele machen. Aber der Großteil, ich erinnere jetzt nur noch mal an die 12,5 Millionen Erwerbstätige bis Alter 34, wo wir etwas über 400.000 Neuverträge machen. Da ist ein so gewaltiges Potenzial, dass viele davon, ich behaupte sogar mehr als diese 400.000 Verträge, zustande kämen. Also alleine, wenn ich sage, ich biete auch mit an. Ja, das andere macht man natürlich auch. Man lässt ja die BU nicht weg, aber man bietet das andere mit an in einer quasi zwei- oder dreistufigen Lösung. Und dann kann man sich nach Budget und Gesundheitszustand und Wohlfühlthema eben einordnen. Und damit ist der Vermittler, auch der Makler, haftungstechnisch ja raus. Ob die Kunden das dann machen, spielt ja nicht mehr die Rolle. Kann sie ja nicht zwingen. Aber
Genau. Aber er hat alles aufgezeigt. Und in so einer Form eines Beratungsansatzes vergesse ich da auch keine Komponente, ne, wenn ich so rumstarte. Da bin ich wirklich einmal mit dem Kunden alles durchgegangen. Und wie Sie sagen, letztendlich, wenn der Kunde es am Ende nicht möchte, dann kann ich nie was machen. Aber ich habe das gesamte Spektrum mal aufgezeigt. Ja. Und ich glaube auch, dass der Kunde sicherlich, wenn man auch mal sagt, Mensch, das ist das, was du gesetzlich bekommst. Wir haben vorhin gesagt, ne, Kunden verlassen sich auch oft auf die Sozialleistung. Und dann mal zu sagen, ja, mag vielleicht ausreichen, so eine Erwerbsunfähigkeit, aber reicht dir denn die Höhe? Und dann bin ich mit so einer Erwerbsunfähigkeitsrente mit der Aufstockung auch viel schneller mal bei einem Abschluss, kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, es könnte sowas wie Brot- und Buttergeschäft sein, was ja ein Geschäft ist, was für alle gut ist. Also auch für.
Ja, weil manche Kunden neigen ja auch dazu zu sagen, Mensch, das, was der Gesetzgeber macht, das muss doch dann vom herreichen, ja, vom Auslöser her. Aber in der Höhe wird man sich sehr schnell einig sein, dass das dann vielleicht doch nicht reicht, ja. Und da bin ich mit dem Kunden dann schnell im Gespräch, dass man zumindest das gesetzliche Paket an Leistungsumfang in der Höhe aber aufstockt.
Ja. Und wie das immer so ist, mit so einem Beratungsansatz hebt man sich auch ein bisschen ab von den, um die Hörer hier mal anzustacheln, das mal auszuprobieren. Man hebt sich auch mal ein bisschen ab, wenn man vollständiger berät und aufzeigt und eben Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass Kunden sowas ohne weiteres verarbeiten können. Das wird nicht zu komplex, weil man das in schönen Stufen aufzeigen kann. Mhm. Aber wir haben ja noch das Thema, Sie hatten es vorhin angesprochen, das Thema Gesundheitszustand. Und das kann ja auch eine Hürde sein. Und die Risikoprüfung stellt ja manchmal sowohl Vermittler als aber auch vor allem Versicherer vor Herausforderungen. Und es wird ja immer so ein bisschen, wir wollen immer den Blick auch nach vorne richten. Man spricht von, was kann man tun, wie kann man solche Massenthematiken besser beherrschen? Und da kommt natürlich dann auch mal irgendwann das Thema KI noch in den Raum, die Frage. Aber fangen wir mal an mit dem Thema Risikoprüfung. Was würden Sie sich da wünschen eigentlich? Oder wo sehen Sie Optimierungsbedarf?
Ja, also Sie haben die Masse angesprochen. Es ist halt, wenn man im Arbeitskraftabsicherungsmarkt gut unterwegs ist, wirklich umfangreiche Stückzahlen, die man alleine an Vorabanfragen reinbekommt momentan. Ja, das eine ist ja die Risikoprüfung, wenn ich wirklich den Antrag vorliegen habe. Aber jeder Vermittler nutzt ja auch die Möglichkeit, Vorabanfragen zu stellen, was gut und richtig ist. Ja, das macht ja dann auch die Beratung aus, dass man einem Kunden aufzeigen kann, wenn du Vorerkrankungen hast, wie würden dich denn einzelne Versicherer einstufen? Wie kannst du da Versicherungsschutz bekommen? Ich denke, das ist ja gerade, zeichnet eine Beratung aus, weil das wird ein Kunde selber gar nicht machen können, bei jedem Versicherer diese Vorabanfragen stellen. Und jetzt kriegt man das natürlich als Versicherer in unterschiedlicher Qualität. Ja, also es ist nicht immer einfach zu verarbeiten, weil natürlich der Vermittler, der bekommt von den Kunden Arztunterlagen, teilweise haben sie handschriftliche Unterlagen, nochmal ein paar eigene Notizen. Das bekommen sie dann beispielsweise als E-Mail-Anhang und wir bekommen, ich kann das hier mal sagen, aktuell mindestens zwischen 200 und 300 Vorabanfragen pro Tag. Oh. Und das ist halt eine Aufgabe, die können Sie auch nur Risikoprüfer bearbeiten lassen, die sonst auch die Anträge bearbeiten, weil wir müssen ja da schon wirklich das Urteil auch geben, was wir am Ende beim Antrag geben würden. Das heißt, da sind hochqualifizierte Kräfte mit den Vorabanfragen beschäftigt. Und ich glaube, es geht nicht nur uns so, sondern auch anderen Kollegen aus der Branche. Das ist schon eine enorme Flut, die man da zu bearbeiten hat. Und umgekehrt möchten wir bei unseren Vermittlern natürlich auch gewisse Servicezeiten bieten, weil die Berater möchten auch nicht nach 3 Wochen erst nochmal wieder zum Kunden mit einem Urteil kommen. Ja, und wir versuchen aktuell da intensiver auch mit FAIRS Diagnose zusammenzuarbeiten. Sie kennen das Tool, ja.
Ich durfte es mal mitentwickeln.
Sie durften es mitentwickeln. Ich will gar nicht da Werbung machen. Es gibt unterschiedlichste Tools, ja, auch von Pools. Wir sind jetzt, weil FAIRS Diagnose, glaube ich, da doch relativ weit ist und auch viele Produktanbieter im Portfolio haben wir uns damit einfach nochmal intensiver beschäftigt, auch unsere Voten dort nochmal zu überarbeiten, sauber zu hinterlegen. Und wir freuen uns natürlich, wenn das neben den individuellen Vorabanfragen genutzt wird, immer da, wo es für den Vermittler spannend und auch angemessen ist. Also ich glaube, da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Das eine ist, man muss vielleicht auch ein bisschen digital affin sein, um so ein Tool zu nutzen. Es kann spannend sein, in der Kundenberatung vor Ort wirklich live auch mal mit dem Kunden zu machen, weil man wirklich ein Live-Voting ja bekommt und direkt sehen kann, wie führt das bei einzelnen Versicherern zu welchen Ergebnissen. Das kann man aber nicht bei allen Vorerkrankungen machen. Ja, das ist ganz gut, wenn ich 1, 2 Themen vielleicht habe, wenn ich ein komplizierteres Krankheitsbild habe oder mehrere verschiedene Vorerkrankungen, dann ist es immer noch die individuelle Anfrage bei dem Versicherer. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir individuell uns dann so eine Krankensituation auch anschauen und wirklich gut einsortieren, ein faires Urteil dort auch bringen. Aber wenn wir, sag ich mal, die einfache Allergie haben, dann hält natürlich, wenn die Vermittler das Tool nutzen, hält das natürlich ein bisschen den Kanal für die wirklich schwierigen Fragestellungen frei, dass wir da dann auch in angemessenen Zeiten rückmelden können, weil vielleicht die etwas einfacheren oder schon manchmal Standardfälle, ich sag mal Allergien, wer hat heute keine Allergie, auch wirklich sehr, sehr gut mittlerweile über solche Tools abgerufen werden können.
Ja, erlauben Sie mir eine ganz kurze Begeisterungsrede zum Thema Versdiagnose. Ich kann das heute unfallfrei machen, weil ich durfte das ja mitentwickeln, war auch viele Jahre Mitgesellschafter, aber das ist heute nicht mehr der Fall, beziehungsweise schon seit 2,5 Jahren nicht mehr der Fall. Aber was war das Besondere daran? Und ich habe diesen Wunsch hatte ich eigentlich damals, als ich selber beraten habe, weil ich kann Kunden jetzt begeistern für die Absicherung der Arbeitskraft, es ist alles super und jetzt muss ich irgendwie ja rüberschwenken zu sagen, ha, es gibt Hürden. So, und das ist nicht nur der Beitrag, sondern der Gesundheitszustand. Und jetzt habe ich einen Bruch in der Beratung, weil ich sage, wir nehmen jetzt mal die Gesundheitsfragen auf oder schicken die mal an verschiedene Versicherer, wie immer man das auch macht. Und in dem Moment muss ich ein zweites Gespräch führen, was auch mit einem ganz anderen Kontext rauskommen kann und auch regelmäßig auch zu Enttäuschungen führt, wenn man sagt, hey, wir müssen mal über Ausschluss, wir müssen über Klausel reden oder wir müssen über einen höheren Beitrag reden oder vielleicht geht es sogar gar nicht. Und solche Lösungen wie jetzt Versdiagnose, und das wissen vielleicht viele gar nicht, weil sie es noch nicht probiert haben, ermöglichen das Online-Ergebnis mit dem Kunden sofort zu holen. Und das ist dann eben, was da rauskommt, die für Ihr Haus beispielsweise eben die Risikoprüfung des Volkswohlbund und nicht eine standardisierte Risikoprüfung. Deshalb sind die Ergebnisse auch sehr unterschiedlich. Und da sind ja nun um die über 20 Versicherer drauf, die man, wie bei einer Voranfrage, gleichzeitig ansprechen kann. Nur, ich kann es direkt voranstellen mit dem Kunden und sagen, ich spreche über die Hürde. Und wenn ich das Ergebnis habe, dann kann ich zum Beispiel genau sehen, wie wird denn zum Beispiel beim Volkswohlbund die BU, die EU oder die Grundfähigkeit votiert. Das heißt also, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt weiterzumachen?
Ganz genau, ja. Also das finde ich wichtig, dass Sie das nochmal ansprechen, dass das wirklich unsere Voten sind. Also wir haben wirklich eine Person, einen Risikoprüfer hinter dem Tool sozusagen sitzen, der große Entscheidungsbäume befüllt und wirklich unsere Einschätzung zu den Themen dort hinterlegt. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, dass Sie das nochmal ansprechen, dass da die Sorge genommen wird, da wird irgendwas gleich gemacht oder das ist jetzt vom Rückversicherer ein Einheitstool dahinter. Nein, das ist wirklich so, ein Mensch bei uns befüllt im Hintergrund ganz große Entscheidungspfade und Bäume, um wirklich da unser Urteil auch abzubilden.
Das finde ich den zentralen Vorteil. Ich sehe sofort, wie Ihr Haus jetzt die verschiedenen Einstufungen macht und kann im Kundengespräch sagen, ich reagiere gleich darauf und kann zum Beispiel vielleicht sagen, bei EU müssen wir über einen Beitragszuschlag reden, der dann auch berechnet wird. Also ich kann das sogar gleich mitrechnen, was bei rauskommt. Oder ich schwenke dann doch zur Grundfähigkeitsversicherung, weil es eben vielleicht mal psychische Vorerkrankungen gab. Und dann brauche ich nicht ein zweites Gespräch, was eine völlig andere Richtung vielleicht nimmt, führen, sondern kann das gleich in einem machen. Also ein strategischer Vorteil, ich habe das immer genannt, auf Sicht beraten, ja, wie auf Sicht fahren, nicht irgendwie im Nebel und hinterher erst wissen, was rauskommt. Aber Sie haben recht, die Grenzen sind natürlich erreicht und das haben viele ursprünglich anders verstanden. Die haben alle die ganzen schweren Fälle bei Versdiagnose eingegeben, also wo wirklich komplizierte Vorerkrankungen sind. Da hat natürlich eine Automatisierung Grenzen.
Genau.
70% der Fälle, wenn das gut von Ihnen gepflegt ist, kann man damit tatsächlich auch ein Votum herausgeben. Also wirft dann die Maschine auch raus. Aber eben die 30%, die komplizierteren Fälle, die wird man nach wie vor natürlich mit dem Risikoprüfern direkt klären müssen. Und das ist auch gut so.
Genau, das ist auch gut so. Das sehen wir als eine unserer Kernaufgaben, da wirklich auch Know-how und Expertise aufzubauen und dann wirklich in der individuellen Prüfung sehr eng mit unseren Partnern im Gespräch zu sein, um möglichst für viele Fälle auch Lösungen zu finden. Ja, und dafür bedarf es dann aber auch eine gewisse Zeit, wenn Sie mehrere Arztunterlagen haben, verschiedenste Themen haben, ist es bei uns gang und gäbe, dass man sich dann auch mit den Partnern nochmal austauscht, nochmal rückfragt, weil das Ziel schon ist, auch eine Lösung zu finden. Aber wenn die Kanäle natürlich mit vielen, ich nenne das nochmal Standard, Volkskrankheiten, sag ich mal so, die verstopft sind, dann stehen wir natürlich schon aktuell vor der Herausforderung, wie bekommen wir dann diesen Anspruch auch in der angemessenen Zeit mit unseren Partnern hier erfüllt, ja.
Ja, das bringt vielleicht den Schwenk nochmal zu einem weiteren Thema, nämlich künstliche Intelligenz. Darüber redet ja jeder und irgendwie ist man sich einig, irgendwas geht da. Und manche stellen sich da Hexenwerk vor. Aber tatsächlich ist es auch sehr handfest. Wir haben gerade über Verstecknose gesprochen, da ist es keine KI, sondern menschliche Intelligenz, die ein System befüllt, aber zur Automatisierung führt, also sehr viel Effizienzgewinne mit sich bringen kann und auch bessere Kundenerlebnisse. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wo künstliche Intelligenz sinnvoll sein kann. Wie sehen Sie das für ihr aus und gerade im Bereich der Arbeitskraftabsicherung? Sehen Sie da Perspektiven?
Ja, also wir beschäftigen uns im Haus insgesamt mit KI, allerdings nicht, weil wir sagen, KI muss jetzt unbedingt eingesetzt werden, weil KI da ist, sondern wir als Haus kommen immer vom Prozess. Ja, wir versuchen immer wirklich zu schauen, wo haben wir Massenvorgänge, wo haben wir Vorgänge, die wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und glauben wir, dass wir an der Stelle etwas mit KI bewirken können? Also nicht, hier ist ein Hype und der muss jetzt zwanghaft ins Haus getrieben werden, sondern genau umgekehrt, wo haben wir denn Baustellen, wo haben wir Themen und wo kann uns vielleicht so eine neue Technik helfen? Und wenn wir dann mal auf unser Thema Arbeitskraftabsicherung und wir haben es gerade gehabt, das Thema Risikoprüfung schauen, da können wir uns schon vorstellen und da sind wir auch in einem Piloten, dass man KI da durchaus einsetzen kann. Ich habe gerade gesagt, wir haben zahlreiche Unterlagen, die wir bekommen, die sind teilweise handschriftlich von Ärzten ausgefüllt. Also wirklich unstrukturierte Daten ja in dem Fall. Und es ist einfach extrem zeitaufwendig, überhaupt erstmal diese ganzen Unterlagen zu sichten, die wichtigen Punkte rauszuziehen. Was hat jetzt eine Relevanz für die Prüfung und was vielleicht auch nicht? Ja, und da sind wir in einem Piloten zu versuchen mit KI, für den Risikoprüfer einfach die Dinge schon ganz anders aufzubereiten, ja, dass also wichtige Informationen aus den Unterlagen rausgezogen werden, dem Risikoprüfer auf ein, zwei Seiten schon mal plakativ dargestellt werden, immer mit Verlinkung dann wieder auf die Arztberichte, aber das Ganze ist dann schon sortiert, ja, nach Schweregrad der Themen sortiert, sodass ein Risikoprüfer viel schneller auf die Dinge schauen kann und auch Entscheidungen treffen kann. Die Entscheidung ist immer beim Risikoprüfer aus unserer Sicht. Das ist uns ganz wichtig, dass hier ein Mensch auf die verschiedenen Dinge, die dort bei dem Mensch gegenüber vorliegen, schaut und auch mit seiner Expertise abwägt. Wie sieht es jetzt aus? Ja, was bedingt sich gegenseitig? Wie ist das Gesamtgesundheitsbild zu sehen? Ja, da glauben wir nicht, dass wir da eine KI rangehen lassen sollten, aber einfach Dinge aufzubereiten, dass man schneller einen Überblick bekommt, dass man schneller das Urteil fällen kann, das ist etwas, was wir gerade im Piloten hier schon ausprobieren und sind da guter Dinge, dass wir da auch Ergebnisse sehen werden. Ja,
ja, das wär eine meiner Fragen gewesen, die haben Sie schon beantwortet, also wer sollte entscheiden hinterher, Unterlagen strukturieren, unstrukturierte Dinge zu sortieren, das ist tatsächlich die Grenze der Automatisierung. Da braucht man strukturierte Daten, aber bei der KI, da hilft ganz, die kann auch tatsächlich mit unstrukturierten Daten ja umgehen, wenn man sie richtig füttert. Genau. Aber die Frage ist natürlich immer, und die wird ja auch ethisch diskutiert, wer sollte entscheiden? Und was sind eigentlich die Gründe, warum sollte man nicht die Maschine entscheiden lassen?
Ja, ich glaube, also gerade zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir ja auch, wenn man selbst mal ChatGPT oder sowas Ähnliches nutzt, ja, es gibt ja jetzt verschiedenste Dinge. Es gibt immer wieder auch noch Fehleinschätzungen und Fehlinformationen aus KI. Ich glaube, da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir uns wirklich auch auf die Inhalte immer verlassen können. Ich sag mal so, wenn wir irgendwann Maschinen mit all dem Gleichen füttern, ja, dann kommt auch überall das Gleiche raus. Ja. Ja. Und die Frage ist ja, woher lernt dann auch ein System weiter? Ja. Und ich glaube, es ist ja schon die Erfahrung der Risikoprüfer, das, was sie gesehen haben, auch oft, wenn verschiedene Krankheitsbilder zusammenspielen. Und da hat jedes Haus unterschiedliche Haltung auch, Erfahrungen, Expertisen aufgebaut. Und ich glaube, die Vielfalt hier am Markt ist auch weiter wichtig. Und auch der Aufbau dieses Know-hows. Maschinen spucken nur aus, womit wir sie füttern, ja. Und irgendjemand muss aber weiter daran arbeiten, dass wir uns in den Themen auch weiterentwickeln, neue Erfahrungen machen, neue Erkenntnisse machen. Und von daher halten wir es für sehr wichtig, dass die letztendliche Entscheidung bei einem Menschen liegt, ja. Und wir lassen uns unterstützen, aber entscheiden werden hier die Risikoprüfer weiterhin.
Ja, also da würde ich auch sofort zustimmen. Man kann bei aller Technikbegeisterung das Thema im Moment zumindest nicht übersehen, dass die KI hauptsächlich im Rückspiegel fährt. Das heißt, basierend auf bestehenden Systemen agiert. Aber eben, wir kennen das hier aus der Produktbewertung heraus, wenn es neue Formulierungen gibt, die es bisher noch nicht gab, dann
kommt Error.
enden die Möglichkeiten jetzt, genau, tatsächlich Entscheidungen zu entscheiden, wie ist denn diese neue Regelung im Kontext zu anderen zu sehen. Da kommt man in Simulationen rein. Und gerade beim Thema Risikoprüfung haben wir das auch immer als Anforderung gesehen, dass die Versicherer sich ja weiterentwickeln müssen. Genau. Also Rückschlüsse aus den Leistungsfällen ziehen und sagen, ach, hat das eigentlich geklappt in der Risikoprüfung, was wir damals gemacht haben? Also wenn wir mit einer Vorerkrankung zu tun hatten. Und wie müssen wir das für die Zukunft justieren? Zumal ja Krankheitsbilder sich verändern, Berufsbilder sich,
genau,
verändern.
Ja, absolut, genau.
Und dieser ethische Blick, ich habe zwar gerade fast so ein Gegenbeispiel gesehen, aber das ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht vergleichbar. Und zwar habe ich irgendwo eine Videoaufnahme gesehen, wie ein Tesla, der in dem Moment praktisch automatisch steuerte, schmale Straße, zwei Spuren, eine Gegenspur und eine Spur in die Fahrtrichtung. Und ein älterer Mann kippte auf die Straße rüber. Und das System hat das Fahrzeug in den Gegenverkehr, und zwar unmittelbar direkt in eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug gesteuert. Der alte Mann hat überlebt, der hatte vom Sturz ein paar Blessuren. Den beiden Fahrern in den kollidierten Fahrzeug ist auch nicht so viel passiert, weil die Geschwindigkeitsdifferenz noch so war, dass man auch in Frontalkollisionen mit den üblichen Sicherungssystemen halt problemlos überleben konnte. Die Frage ist, wie hätte der Mensch jetzt entschieden, ob er wirklich jetzt selbst in das andere Fahrzeug reingesteuert hätte, oder hätte er nicht die Augen geschlossen und hätte eigentlich den Menschen überfahren? Also es gibt natürlich jetzt in solchen Ausschnitten auch positive Beispiele, aber das ist natürlich auch ein sehr simples Beispiel. In anderen Bereichen sind viele ethische Fragen offen, und ich glaube, es ist verdammt gut, wenn wir noch lange dabei bleiben, die Maschinen Arbeit machen zu lassen, aber zu entscheiden, halt, das auch selber zu tun.
Ja, und auch erstmal zu beobachten, wie in eher einfachen und nicht so sensiblen Bereichen die Maschinen wirklich Fortschritte machen und Ergebnisse zeigen. Ja, also ich glaube, wir sind ja noch sehr früh, und da geht es ja wirklich schon bei kleineren Themen los, die man manchmal mit KI erfragt und trotzdem merkt, was kommt denn da raus? Ja, und da sind wir weit weg von solchen sensiblen Themen. Und ich glaube, da bedarf es auch noch ein bisschen Zeit zu sehen, was wirft denn KI an einfachen Stellen raus? Ja, und wie verlässlich ist das eigentlich?
Und ganz by the way, die KI übernimmt ja dann auch nicht die Rückversicherung, wenn die Fehleinschätzung da war.
Ja, die bezahlt der Mensch noch.
Genau. Ja, genau. Dann vielleicht noch ein Punkt, noch nach vorne schauend. Wir hatten jetzt gerade das Thema Entlastung, Versicherer, aber auch Vermittler jetzt im Bereich Risikoprüfung. Was kann auch KI leisten? Was kann eine Risikoplattform leisten? Und wir haben in der Produktentwicklung ja Entwicklung, wo man heute sagt, BU, das klingt so ein bisschen ausgelutscht, zumindest, dass die Dinge, die sinnvoll sind, eigentlich heute im Produkt drinstecken. Weitere Entwicklung teilweise höchst problematisch fürs Kollektiv zu sein scheinen. Wo sehen Sie in der Produktentwicklung eigentlich noch Schritte außer der nächsten, vielleicht sogar abstrusen Klausel im Produkt? Was kann man an Entwicklung da noch leisten, was die Arbeitskraftabsicherung angeht?
Ja, also Sie sagen das, ne? Das Thema ist schon wirklich weit gedient. Wir haben anfangs Bedingungswettbewerb gehabt, der ist schon ziemlich ausgereift. Wir haben Preiswettbewerb jetzt doch eine ganze Zeit hinter uns. Ich glaube, der ist auch mittlerweile ziemlich ausgereizt. Mhm. Sie haben das angesprochen, man erlebt jetzt Dinge, die da vielleicht sogar kontraproduktiv vielleicht mal für die Prämien sein könnten. Das ist schwierig, da wirklich noch die absolute Innovation zu bringen. Ja. Womit wir uns beschäftigen, ist durchaus nochmal die erweiterte Frage über Arbeitskraftabsicherung hinaus, das Thema Pflege, also biometrische Themen. Wir haben aktuell schon bei uns unsere BU Plus, die durchaus auch eine Pflegeabsicherung mit beinhaltet. Wenn ich während der Laufzeit ein Pflegefall werde, dann würde ich eine lebenslange Pflegerente tatsächlich bekommen. Und wenn ich während der Laufzeit nicht Pflegefall werde, habe ich zumindest die Möglichkeit, im Anschluss nochmal ohne erneute Gesundheitsprüfung eine Pflegeabsicherung abzuschließen. Und das ist ein Thema, was wir nochmal weiterentwickeln wollen. Wir sehen aktuell, das ist auch preislich manchmal noch ein Thema, insbesondere wenn ich hinterher eine Anschlusspflege machen möchte. Mhm. Was bekomme ich denn dann eigentlich noch für eine Pflegeabsicherung, wenn ich den Beitrag, den ich für eine BU gezahlt habe, investieren würde? Und da sind wir noch mal ein bisschen jetzt gerade in der Produktentwicklung. Wie kann man vielleicht dieses Thema noch mal vorantreiben? Wie kann man vielleicht während der Ansparphase oder während der Laufzeit der BU etwas ansparen, um das Pflegethema hinterher mit abzudecken? Also da beschäftigen wir uns gerade intensiv mit, vielleicht diese Risiken auch noch mal stärker gepaart in der Beratung mit anzubringen. Weil letztendlich das Thema Pflege, jeder zweite Mann, jede dritte Frau wird Pflegefall. Mhm. Und da ist die Absicherung dann doch noch sehr gering.
Ja, und wir haben wieder das gleiche Thema. Ne? Also es gibt eine gesetzliche Versorgung, aber die ist eben wiederum zu niedrig. Und da geht es um Aufstockung und auch kein ganz günstiges Thema. Jetzt ist es ja so, dass biometrische Risiken zu bündeln ja viel Sinn macht, weil es ja einen gewissen Ausgleich auch gibt, denn wenn jemand sehr früh zum Beispiel krank wird, seine Arbeitskraft verliert, dann ist, naja, ist nicht schön, aber letztlich auch eine erhöhte Mortalität damit versehen, das heißt, die Langlebigkeit leidet und damit senkt sich natürlich auch das bestimmte Risiko ab, zum Beispiel auch ja eine Altersrente lang zu zahlen. Und genauso gibt es eben umgekehrte Effekte, die wirken. Also wenn man lange Rente zahlt, hat man wahrscheinlich nicht viel an Pflegeleistungen erbracht. Und insofern gibt es, soweit ich weiß, kalkulatorische Zusammenhänge zwischen den Produkten. Und ich bin insofern sehr positiv gestimmt, dass man diese Risiken auch irgendwo bündelt, auch in Produktkombinationen bündelt. Gibt es das eigentlich auch, diese Komponenten, die Bausteine, bieten Sie die auch zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung an oder nur zur BU?
Aktuell noch nicht. Also wir haben diese Fortentwicklung aufgrund der Stückzahlen bei der EU dort noch nicht eingepflegt. Ja, da muss man ja auch immer den Aufwand für so ein Produktprojekt genau in Relation zu dem, was am Ende dabei rauskommt, sieht. Derzeit beschäftigen wir uns da tatsächlich bei der BU mit.
Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen werben für die private Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die einen Sinn macht. Wenn man den Gedanken durchdenkt und sagt, zunächst mal beschäftigen wir uns damit, die gesetzliche Versorgung aufzustocken, der Höhe nach, dann macht es natürlich durchaus viel Sinn, auch das mit der EU zu kombinieren, die Pflegerisiken.
Natürlich.
Aber ich verstehe Sie, ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, wenn
man. Also wenn wir jetzt nach diesem Podcast einen richtigen Run auf die Erwerbsunfähigkeitsrente hier haben, dann nehme ich das Projekt auf jeden Fall mal mit auf.
Dann hätten wir jedenfalls einen guten Job gemacht. Ja, und insofern glaube ich, haben wir die Themen soweit behandelt, die wir uns für heute vorgenommen hatten. Und ich weiß nicht, ob Sie noch Ergänzungen haben. Ansonsten würde ich mich sehr für das Gespräch bedanken.
Ja, es hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben eine schöne Reise hier durch die Arbeitskraftabsicherung gemacht.
Ja, das hoffe ich und ich hoffe, das empfinden die Hörer auch so und wir warten dann darauf, ob sich bei Ihnen auf den Umsatzseite was tut.
Wir können dann ja mal in einem Jahr nochmal über die Erwerbsunfähigkeitsrente sprechen, wie das sich die Stückzahlen hier so entwickelt haben.
Am besten geht ja BU und EU hoch, also Grundfähigkeit, genau.
So machen wir das.
Alles klar, dann vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen auch, ebenso. Bis dann.
Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigee als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Gelingen. Bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.